möchte ich euch einfach noch mitgeben an dem Morgen. Ja, Werner hat schon gesagt, mein Mann und ich, wir studieren Theologie am Theologischen Seminar Beröa, für alle, die uns noch nicht kennen. Und es ist sogar so, dass wir bald Werner im Unterricht haben werden, nämlich in Pastoraltheologie. Und da werden wir natürlich ganz besonders aufmerksam sein und uns ganz besonders anstrengen. Aber es ist cool, seinen Pastor auch mal als Lehrer zu haben. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auch, dass wir gemeinsam wirklich angucken können, heute Morgen, was bedeutet Anbetung und was beinhaltet das? Und ich bin wirklich voller Erwartung, dass Gott heute Dinge tut, weil ich das immer bin und weil ich wirklich glaube, dass Gott heute Morgen was vorbereitet hat und dass Gott in dem wohnt, wo wir ihn anbeten. Als ich mich so in der Predigtvorbereitung damit beschäftigt habe, habe ich mich aber wirklich gefragt, was gehört denn zur Anbetung? Und ich habe mich mit ein paar Mitstudenten ausgetauscht und wir haben so überlegt, ob Anbetung irgendwie alles ist, was wir irgendwie für Gott tun, oder ob es nur Lob und Danksagungen sind, ob es nur verbal ist oder ob es auch was Tätiges ist, was wir aktiv tun, ob wir mit Anbetung vielmehr die Lobpreiszeit am Sonntagmorgen-Gottesdienst meinen oder doch etwas anderes. Und es gibt viele Fragen, die man sich da stellen kann, aber wir wollen gleich mal in die Bibel reinschauen, was die denn zu Anbetung sagt. Und ich habe Römer 12, 1 und 2 mitgebracht, dürft ihr gern in eurer Bibel aufschlagen, in eurem Handy oder auch vorne an der PowerPoint mitlesen, wo es heißt, als Überschrift, das ganze Leben ein Gottesdienst. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Mit diesem Römerbrief, in dem wir uns gerade befinden, hat Paulus an die Gemeinde von Rom geschickt. Und dieses Kapitel 12 ist die Folgerung aus dem Thema, das bereits in Kapitel 5 bis 8 thematisiert wird. Und in Kapitel 5 bis 8 geht es Paulus darum, dass wir gerechtfertigt sind aufgrund unseres Glaubens und nicht aufgrund unserer Werke. Nämlich, dass wir es uns nicht verdienen können, dass Gott uns rettet, sondern dass seine Liebe bedingungslos ist und dass es ein Geschenk ist. Gott hatte ein Ja zu dir, bevor du ein Ja zu ihm hattest. Und gleichzeitig lesen wir aber in Jakobus 2,20, dass ein Glaube ohne Werke ein toter Glaube ist. Und man könnte meinen, dass da irgendwie eine Spannung drin liegt, dass du zwar eigentlich nichts tun kannst, aber dein Glaube ohne Werke doch auch nichts ist. Aber wenn wir uns vorstellen, dass sich jemand entscheidet, mit Gott sein Leben zu leben, dass es eine Relevanz in seinem Leben hat und du siehst keinen Unterschied, dass er sich entschieden hat und du siehst auch keinen Unterschied zu jemand, der gar nicht glaubt, wie glaubwürdig ist dann sein Glaube, wenn wir nicht sehen, dass das, was er tut, einen Unterschied macht. Mein Mann zum Beispiel ist FCK-Fan. Und wenn er jetzt unsere ganze Wohnung, was ich nicht hoffe, voll hätte mit FC Bayern-Artikeln, ja, wir hätten FC Bayern-Bettwäsche oder sonstiges, und da käme ein FCK-Fan bei uns in die Wohnung rein, der würde nie glauben, dass mein Mann FCK-Fan ist, weil es augenscheinlich nach was ganz anderem aussieht. Also, Werke zu tun ist keine Bedingung dafür, dass wir gerettet sind, aber es ist eine Folgerung aus unserem Glauben. Weil wir aufgrund dessen Gott loben für all das, was er uns gegeben hat, sogar seinen Sohn am Kreuz. Und Christ zu sein bedeutet in allererster Linie eine Beziehung zu Gott zu haben. Wenn wir nochmal in den Text reinschauen, in Vers 1, dann sehen wir ganz klar, dass Gott schon bevor wir irgendetwas tun konnten, ein Ja zu uns hatte. Nämlich schon das erste Wort heißt, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Weil setzt voraus, dass schon etwas vorher war und nur aufgrund dessen wird etwas von uns gefordert durch Paulus. Nämlich, dass wir unser ganzes Leben zur Verfügung stellen. Und er spricht weiter davon, dass wir ein lebendiges Opfer sein sollen. Gut, was heißt es, ein lebendiges Opfer zu sein? Ich meine, lebendig ist schon mal besser als tot. Im Alten Testament wurden Tiere getötet und dann zum Beispiel als Brandopfer dargebracht, um Gott eine Schenkung zu machen letztendlich. Und wir sollen ein lebendiges Opfer sein. Im Prinzip könnte man vielleicht sagen, wir sind eine tätige Schenkung an Gott, dass mit dem, was wir sind und was wir tun, das tun, was Gott gefällt. Und ein interessanter Aspekt, was zur Anbetung gehört, finde ich, finden wir aber, indem wir sehen, was Gott uns als höchstes Gebot gegeben hat. Das höchste Gebot ist Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Aber er hat uns noch ein Gebot gegeben, das dem gleich ist. Du sollst deinen lieben wie dich selbst, genau, deinen Nächsten lieben. Und es bedeutet im Umkehrschluss, dass Anbetung auch ist, mit deinen Mitmenschen gut umzugehen. Sie wertzuschätzen, respektvoll zu sein und so vieles mehr. Und sich auch genauso zu kümmern um Waise, um Witwen, um Arme, mit den Trauernden zu trauern, so wie wir das auch heute gemacht haben beim Gebet vorhin, aber auch mit den Lachenden zu lachen. Und Römer 12, vor allem die Verse 9 bis 21, beschreibt ganz gut, was das alles beinhaltet. Und ich möchte euch ermutigen, im Laufe der Woche einfach mal Römer 12 zu lesen für euch, um euch dann nochmal zu vertiefen, mein ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Das setzt etwas voraus, nämlich dass ich glaube, dass Gott zu kennen durch Jesus Christus das Beste ist, was mir in meinem Leben passiert ist. Kannst du diese Frage oder diese Aussage voller Überzeugung sagen, dass Jesus kennenzulernen und dadurch Zugang zu Gott zu haben, das Beste ist, was dir in deinem Leben passiert ist? Ich habe mich die Frage ernsthaft gefragt, für mich in der Predigtvorbereitung, und ich für mich hatte kein schnelles Ja. Ich finde es nicht immer einfach, ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Wir sind nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Wir sollen uns eigentlich immer gegen den Mainstream entscheiden. Wir sollen den schmalen Weg gehen und nicht den breiten. Wir sollen Licht und Salz sein, aber auch kein Salz, das fade wird. Aber Gott hat auch nie gesagt, dass es einfach ist, ihm nachzufolgen. In der Bibel lesen wir, du sollst dein Kreuz auf dich nehmen, so wie Jesus es auch getan hat, dich selbst verleugnen, sollst mit Verfolgung rechnen und auch mit Ablehnung. Aber eins ist auch klar, Jesus kennt das alles. Jesus hat das alles erlebt und Jesus hat das alles überwunden, auch durch seinen Tod am Kreuz. Deshalb erleben wir das trotzdem noch, aber wir haben mit Jesus jemanden, der uns fest da zur Seite steht und der sein Leben für dich und mich gegeben hat, bevor wir irgendetwas dafür tun konnten, damit wir frei von Sünde sind, dass wir vor dem Gericht bestehen können. Und ganz ehrlich, ohne Jesus würden wir einfach kläglich daran scheitern. Wenn es vielleicht hilft dir folgende Vorstellung. Sie hat mir auf jeden Fall geholfen, um die Frage überzeugt zu beantworten, dass Jesus und Gott das Beste sind, was in meinem Leben passiert ist. Ich habe mir vorgestellt, wie wäre mein Leben ohne Gott? Und zwar wirklich ohne Gott. Also nicht mal da ein Gebet, wenn ich mich herausfordert fühle oder da ein Problem habe, sondern wenn schon, kein Gott, keine Kommunikation zu ihm. Da kam ganz schön Dankbarkeit in mir hoch. Extrem, dass ich sofort dachte, ja, Jesus zu kennen und damit Zugang zu Gott zu haben, ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Und wenn jemand sein ganzes Leben für mich gibt, wie Jesus es getan hat, dann will ich mir sagen, dass ich mir auch nicht nur die Rosinen rauspicken will, die mir gerade so passen, sondern dass auch ich mein Leben ihm zur Verfügung stellen will, so wie wir es auch in Römer lesen. Und trotzdem ist es ja nicht immer alles so einfach, oder? Also Gott in meiner Prioritätenliste ganz oben hinzustellen und meinen Nächsten immer zu lieben, fordert mich schon auch manchmal heraus. Vielleicht geht es auch nur mir so. Aber Gott wäre auch nicht Gott, wenn er nicht um unsere Schwächen wüsste und wenn er uns nicht dabei helfen würde. Und deshalb begeistert mich Vers 2. Nämlich, da heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit ihr euer ganzes Denken, neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und was ich an dieser Stelle liebe, ist, dass es nicht einfach heißt, ja, probier halt mal, ob du es irgendwie hinkriegst, sondern dass es uns zeigt, wie das funktionieren kann, in Gottes Wille zu leben. Okay, es beinhaltet gleichzeitig eine neue Aufforderung, dass wir uns nämlich nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen sollen. Aber letztendlich ist diese Aufforderung einfach nur dafür da, dass wir dem Ziel näher kommen, Gott wohlgefällig zu leben. Weil scheinbar sind ja die Maßstäbe dieser Welt nicht das, was Gott gefällt. Und somit ist es eigentlich ein Geschenk, das Gott uns hier tut, sofern wir bereit sind, uns verändern zu lassen, dass er unser Denken erneuert. Dass es nicht unser Job ist, sondern dass wir quasi nur Ja sagen müssen und er diesen Prozess mit uns geht, immer wieder neu. Und dass auch nur dann wir verstehen lernen, was wirklich Gottes Wille ist. Und einer meiner Grundüberzeugungen ist auch, dass Gott nichts von uns fordert, wozu er uns nicht auch befähigt hat. Das heißt, dass ein gottgefälliges Leben auf jeden Fall möglich ist. Aber ein paar Fragen sollten wir vielleicht zur Anbetung doch noch klären, um so nach deutscher Gründlichkeit vorzugehen, nämlich das Wie, Was, Wen, Warum, Weshalb überhaupt anbeten. Die Voraussetzung, jemand anzubeten, ist, dass du jemanden kennst und dass du ihn liebst. Wen wir anbeten sollen, ist theoretisch ja jetzt eine sehr rhetorische Frage, aber Offenbarung 19,10 sagt auch nochmal explizit, nur er ist ihrer würdig und keiner seiner Diener. Nur Gott ist unser Lob würdig und keiner seiner Diener. Wir sollen keine Heiligen anbeten, keine Propheten, keine Engel, keine Götzen, keine falschen Götter, sondern nur ihn. Aber was macht Anbetung eigentlich mit Gott? Fällt Gott vom Thron, wenn wir ihn nicht anbeten? Oder ist Anbetung nicht vielmehr etwas, was uns verändert, weil wir Veränderung brauchen? Gott braucht unsere Anbetung nicht. Gott ist Gott. Gott ist höher als all das, was uns bewusst ist. Aber ich glaube, dass Anbetung dazu dient, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Denn nur Menschen, die nah an seinem Herzen sind, die begeistert sind von Gottes Liebe, sind fähig, anderen Leuten zu vermitteln, welcher Schatz dahinter steht. Weitere Antworten, warum wir anbeten sollen, ist, weil Anbetung dafür da ist, dass wir realisieren und uns bewusst machen, wie wunderbar Gott ist. Anbetung ist unser tägliches Ja zu Gott. In Jakobus lesen wir auch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Oder in den Psalmen, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Durch Zeit mit Gott werden wir ihm ähnlicher. Unser Glaube wird gestärkt. Und umso näher du Gott bist, umso näher bist du letztendlich auch dir selbst, weil Gott dich geschaffen hat. Nun, manchmal nehmen wir uns in dem Ganzen irgendwie viel zu wichtig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr gut darin, zu klagen und zu bitten für mich oder für mein Umfeld, wenn ich mit Gott rede. Aber Gott einfach nur zu loben für das, was er ist und was er schon getan hat, das kommt irgendwie immer viel kürzer als alle Klagen und Bedürfnisse, die ich habe. Und ja, ich bin Gott total wichtig, aber letztendlich bin ich auch doch nur ein kleines Rädchen im Getriebe. Wenn wir erkennen, wer Gott ist, wenn wir wirklich verstehen und uns darauf fokussieren, was er schon alles für uns getan hat, wie groß und herrlich er ist, dann zieht es mich eigentlich schon förmlich auf meine Knie, weil es eigentlich unglaublich ist. Ich finde, Gott ist total verstandsübersteigend. Gott mit unserem Verstand, dem einen größer, dem anderen kleiner, zu greifen, ist so schwierig. Also zumindest geht es mir so. Es ist so ein Geschenk, dass dieser Gott, der so verstandsübergreifend ist, unser Gott ist, dass wir ihn unseren Vater nennen dürfen. Und nicht das genug hat er auch noch seinen einzigen Sohn gegeben, der am Kreuz für uns starb. Und das auch nicht genug, haben wir sogar noch den Heiligen Geist als ständigen Begleiter an unserer Seite. Hey, wenn das kein liebevoller Gott ist und kein fürsorglicher Gott, dann weiß ich auch nicht. Es begeistert mich, wenn ich darüber nachdenke. Aber oft überlagern unsere Probleme genau diesen Blick und diese Wahrheit zu greifen. Wir setzen andere Prioritäten, wir lassen uns ablenken und haben oft nicht mehr den Blick dafür, wie groß Gott ist. Und dafür ist Anbetung da. Wenn wir Gott anbeten, dann legen wir den Fokus neu auf ihn. Wir begreifen mehr, wie groß, wie herrlich, wie allmächtig, wie gnädig, wie barmherzig und auch wie gerecht er ist. Und ja, wir drehen uns dabei oft um uns selbst. Und ich frage mich manchmal, wieso verstehe ich nicht, dass wenn ich Gott an erste Stelle setze, alles andere mir zufällt? Wieso erzähle ich Gott, wie groß meine Probleme sind, anstelle mein Problem zu sagen, wie groß mein Gott ist? Das heißt überhaupt nicht, dass wir mit unseren Nöten und unseren Sorgen nicht zu Gott kommen sollen. Das auf jeden Fall. Aber trotzdem in dem Ganzen zu verstehen, dass er die Dinge in seiner Hand hat und dass er größer ist. Wir lassen uns manchmal von so Nebensächlichkeiten ablenken. Zum Beispiel im Lobpreis im Gottesdienst. Er ist uns zu laut, die Liederauswahl passt nicht so. Oder wir finden oft Begründungen, warum Dinge nicht ganz so waren, jetzt wie wir sie uns vorgestellt haben. Vielleicht hast du den Ausspruch auch schon mal gehört, der Lobpreis war heute nicht so für mich. Ja, der Lobpreis war auch nicht für dich. Er war für Gott. Denn eins ist klar, bei Anbetung geht es nicht um uns, sondern um Gott. Und so Sachen wie Buße, Fürbitte und Bitte, Bitten haben absolut ihren Platz. Aber eigentlich sollte jede Buße, jede Fürbitte und jedes Sorgen auf ihn werfen, in Anbetung münden, weil uns bewusst wird, dass er größer ist als all das. Man könnte also sagen, Anbetung ist das, was in mir lebt, mit dem, wie ich mich äußerlich verhalte, in Einklang zu bringen, dass es einen Unterschied zu dieser Welt macht und ich dadurch das tue, was Gott gefällt. Aber wie kann denn diese Anbetung jetzt ganz praktisch im Alltag aussehen? Eins ist auf jeden Fall klar. Bloße Rituale, die wir nur aus Pflichtbewusstsein tun, sind leider nicht das, was Gott gefällt. Weil es Gott um eine Beziehung geht, weil er Interesse an uns hat und nicht an irgendwelchen To-Dos, die wir abarbeiten. Aber um jetzt wirklich mal ein paar ganz praktische Tipps zu kriegen, habe ich ein paar meiner Mitstudenten gefragt, wie sie denn Anbetung im Alltag leben und habe euch ein Video mitgebracht.
Also Anbetung lebe ich so, es ist ganz interessant, ich habe mein Handy, erinnert mich jeden Tag schon seit Jahren um 9 Uhr daran und zwar steht dann, tue alles zu Gottes Ehre den ganzen Tag. Und das sehe ich dann und ich denke mir, ja, das möchte ich tun. Egal was kommt, egal was ich tue, egal ob ich esse, trinke, schlafe, nein. Egal was ich dem Menschen tue und wie ich ihm begegne, ich möchte Gott damit Ehre tun. Hat Gott daran wohlgefallen, wenn ich jetzt das tue? Das möchte ich mir überlegen und so möchte ich Gott ehren und ihn glücklich machen. Und das möchte ich echt vom ganzen Herzen ganz tief mit diesem Ziel leben.
Eine Facette für mich von Anbetung ist, dass ich Gott über den Tag nicht vergesse, sondern dass ich oft einfach daran denke, dass ich nicht nur für mich lebe, sondern dass ich auch für meinen Gott lebe.
Anbetung ist für mich ein Lifestyle und Anbetung sollte echt überall sein. Anbetung versuche ich beim Pumpen, beim Trainieren, versuche ich Gott anzubeten, aber auch morgens, wenn ich die Bibel lese, bete ich Gott an. Wenn ich Fahrrad fahre, bete ich Gott an und ich versuche das wirklich in meinem Leben reinzubringen und mir immer bewusst zu machen, hey, ich bete jetzt gerade Gott an und ich will es immer mehr lieben.
Für mich ist Anbetung in meinem Alltag, dass ich mir der Gegenwart Gottes bewusst werde, dass ich auf ihn schaue, während ich arbeite, auf ihn schaue, während ich vielleicht lerne, durch eine Stadt gehe und ihn im Blick zu halten und sich daran zu freuen, wer Gott ist, wie er ist, wie groß er ist und dadurch ein offenes Herz, was sich erhebt, zu ihm zu haben.
Im Alltag einfach dann, wenn ich Gott die Ehre gebe, also so ganz bewusst mit meinem Leben, sei es, wenn ich im Gespräch mit Menschen bin oder auch, wenn ich mir ganz bewusst vornehme, einfach Gott die Ehre zu geben, indem ich andere ehre, die andere wertschätze, aber auch so für mich persönlich meine Beziehung zu ihm.
Ich darüber nach, was es heißt, zur Herrlichkeit Gottes zu leben. Und ich merke, dass das heißt, seine Perspektive zu wechseln und wirklich darüber nachzudenken, was ich tue und was ich nicht tue. Und wenn ich merke, dass ich vieles nicht zu seiner Herrlichkeit mache, dann merke ich, dass Gott mit mir auf dem Weg ist, vieles zu seiner Herrlichkeit zu machen. Und das ist für mich Anbetung im Alltag.
Wie ich in meinem Alltag Gott anbete. Ich liebe es zum einen total, spazieren zu gehen und dann nehme ich einfach Jesus mit und ich rede vor mich her und ich glaube, manche Menschen denken, ich bin komisch, aber es sind einfach die besten Zeiten, weil ich auch einfach über die Schöpfung staunen kann. Was ich auch liebe, ist in meinem Zimmer Lobpreismusik laut zu machen und in Sprachen zu beten und Gott die Ehre zu geben, einfach laut zu beten, weil ich merke, dass dadurch ist es einfach so nah, mit Jesus zu reden. Und was ich auch liebe, ist es, in mein Tagebuch Gebete reinzuschreiben, damit ich in ein paar Monaten wieder lesen kann, was Gott in meinem Leben getan hat.
Yes, ich schätze die alle total wert. Wir sind ein ganz bunt gemischter Haufen mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten und so ist auch Anbetung für jeden irgendwie doch unterschiedlich. Wenn wir uns nochmal die Punkte angucken von ins Handy eintragen, das zu tun, was Gott will, den ganzen Tag Gott zu ehren. Ob beim Spazierengehen die Natur zu bewundern, ob Musik anzumachen und zu singen, ob es ins Tagebuch reinzuschreiben, was ich auch eine richtig gute Sache finde, um immer wieder einem bewusst zu machen, wie viel Gutes Gott einem schon getan hat, weil leider vergessen wir das doch relativ schnell. Gott mit hineinzunehmen, ob ich gerade am Pumpen bin, so wie einer gesagt hat, am Trainieren oder am Fahrradfahren. Gespräche mit Menschen, sie zu ehren und zu wertschätzen. An Gott zu denken und mir seine Größe bewusst zu machen über den Tag. Immer ja, darüber nachzudenken, das, was ich tue, ist es Gott wohlgefällig, aber auch, dass Gott Prozesse mit uns geht, wenn wir mal unsere Prioritäten verschoben haben, das wieder zu setzen und ihn zu verherrlichen. Und so gibt es für jeden so seine Schwerpunkte. Ich mache auch total gern Musik zu Hause an und singe einfach meine Texte darauf. Es ist wirklich für keinerlei Ohren bestimmt, außer die von Gott. Das will sonst keiner hören. Aber einfach das, was mir in den Kopf kommt, um ihn zu loben und zu preisen, das mache ich total gern, um Gott anzubeten. Ich tanze tatsächlich auch gern dazu. Man würde das wohl dann eher Ausdruckstanz nennen als irgendeine professionelle Tanzart. Und mein Mann sagt immer, schön, dass du das machst, zu Hause. Und das ist auch wirklich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und ich mache es auch nicht mal vor meinem Mann, sondern nur vor meinem Gott. Aber es ist für mich einfach eine Sache, wo ich Gott näher komme. Auch zum Beispiel Danksagungen, einfach mal so zwischendrin im Alltag, ob ich jetzt am Kochen bin oder sonst wie, sagen, hey Gott, du bist echt richtig groß und ich preise dich, weil es mir einfach hilft, wirklich diesen Perspektivwechsel zu kriegen zu meinen Herausforderungen, die man so tagtäglich zu bewältigen hat. Und vielleicht ist dein Schwerpunkt ein ganz anderer. Vielleicht gehst du wirklich gerne in die Natur und staunst darüber, wie groß Gott ist und was er alles geschaffen hat. Vielleicht liest du auch gern viel in der Bibel, weil du dann staunst über das, wie Gott schon Geschichte mit Menschen geschrieben hat. Vielleicht setzt du dich auch gern mit ganz anderen, zum Beispiel Fachbereichen wie Medizin oder Physik auseinander, weil du darin siehst, was Gott sich alles Wunderbares gedacht hat. Oder es ist auch Tanz, Musik, Instrumente, es ist so vielfältig. Vielleicht kennst du deinen Schwerpunkt oder deinen Zugang auch noch so gar nicht. Dann mache ich dir Mut, das einfach mal auszuprobieren, was dir hilft, Gott groß zu machen. Gott gibt uns da so viel Freiheit. Es gibt nicht den richtigen Ort. Es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Es gibt auch nicht die richtige Art und Weise, wie wir Gott anbeten. Wenn wir es aufrichtig tun, gibt uns Gott da so viel Möglichkeiten zu gestalten. Aber eins ist auch klar, dass das Zentrum von Anbetung nicht unsere Lobpreiszeit sonntagmorgens im Gottesdienst ist, sondern dass es ein alltäglicher Lebensstil ist. Anbetung ist gegründet auf deiner freien Entscheidung, die du getroffen hast, Jesus nachzufolgen oder die du vielleicht noch treffen wirst. Anbetung ist weg von mir hin zu ihm, zu Gott. Es geht um Beziehung und ja, auch um eine Opferbereitschaft, ein sich mit seinem ganzen Leben zur Verfügung zu stellen, Gott besser kennenzulernen, indem wir Bibel lesen und Zeit mit ihm verbringen. Anbetung ist kein Gefühl. Anbetung ist eine Entscheidung. Wenn wir in die Bibel gucken und zum Beispiel uns Hiob angucken, der richtig viel auch erleiden musste und trotzdem Gott angebetet hat. Wenn wir Jona im Bauch des Wals sehen, der Gott angebetet hat, oder auch Paulus und Silas im Gefängnis, die haben sich sicher nicht nach Anbetung gefühlt, aber sie haben sich entschieden, trotzdem Gott anzubeten. Anbetung lebt von der Beziehung. Anbetung ist ein Geschenk und Anbetung verändert mich, aber auch die Welt. Aber trotzdem können wir auch nur anbeten, wenn wir mit Gott im Reinen sind. Wenn nichts zwischen mir und Gott ist. Wenn wir nicht in Streitigkeiten leben oder zwar laut Gottes Wort verkünden, aber es eigentlich nicht so empfinden. Und wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir Gott wirklich die Ehre geben wollen. Wo wir ihn anbeten wollen, wo wir ihn loben und preisen wollen für das, was er ist, was er schon getan hat und auch für das, was er noch tun wird in unserem Leben. Vorher hast du aber einfach kurz die Zeit, mit Gott zu klären, ob da noch irgendwas zu klären ist. Ich weiß, wir hören das nicht so gern, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir einfach zu Gott kommen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wenn wir Vergebung brauchen, weil Gott gibt Vergebung. Es wird immer nur dann schwierig, wenn wir mit unserem Fehlverhalten weglaufen, statt hin zu Gott. Aber das Ziel von der Zeit, die wir jetzt haben wollen, ist wirklich wegzugucken von uns und hinzugucken zu ihm und ihn zu loben und zu preisen. Und ich wünsche mir, dass wir das letztendlich unverkrampft tun, weil wir eh nichts dafür tun können, dass Gott uns liebt, dass wir uns beschenken lassen von seiner Liebe, die wir ihm widerspiegeln. Und dafür gibt es kein Schema, sondern es ist absolut vielfältig. Unsere Herzenshaltung kann sich auch in Körperhaltung ausdrücken. Ob wir stehen, ob wir sitzen, ob wir klatschen, ob wir knien, ob wir die Hände heben. Und Hände heben zum Beispiel, wenn man Pfingstler nicht so kennt, dann findet man das wahrscheinlich oft befremdlich, warum die denn alle so dastehen oder viele. Aber es ist letztendlich einfach nur eine Ausdrucksweise. Und schon in den Psalmen lesen wir, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Ich glaube, wir unterschätzen oft die Kraft von Anbetung, Gott einfach zu loben für das, was er ist. aber der Heilige Geist ist wirksam in Anbetung. Und das ist auch genau das, was ich erwarten möchte heute Morgen, wenn wir uns auf ihn fokussieren, dass er uns auch genauso dient. Und wenn dich Gott in dieser Zeit beschenkt, auch mit einem Eindruck, das heißt mit einem Bild oder mit einem Bibelvers, dann darfst du nach vorne kommen, das bei Werner prüfen lassen, und nach dem dritten Lied wollen wir das wie gewohnt weitergeben.